Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Durch den russischen Angriffskrieg hat die Frage nach der Geschichte der Ukraine noch einmal ganz neue Brisanz gewonnen. Die Historikerin Kerstin Jobst hat in einem Buch die Geschichte des Landes vom Mittelalter bis heute nachgezeichnet. Mit ihr spricht Doris Renk, Moderatorin beim Hessischen Rundfunk.
Geschichte der Ukraine. Das Buch von Kerstin S. Jobst ist in der dritten Auflage erschienen und angesichts des Krieges in der Ukraine um ein Kapitel ergänzt worden, erschienen bei Reklam. Kerstin S. Jobst ist Professorin für osteuropäische Geschichte an der Universität in Wien. Frau Jobst, momentan ist das Interesse an der Ukraine groß. Man will verstehen, was dort passiert, welches Interesse Russland verfolgt, was Russen und Ukrainer gemeinsam haben, was die vielschichtige Ukraine Bevölkerung denkt, wie es zu diesem Krieg gekommen ist und welche Lösungen es möglicherweise geben könnte. Wie die Zukunft aussieht, das wissen wir nicht, aber die Rückschau in die Geschichte, die ist ja oft sehr erhellend. Sie schreiben, dass das Interesse Europas an der Ukraine sehr gering war bis 2014, bis zum Euromaidan und der russischen Annexion der Krim. Die Ukraine war für die meisten Europäer terra incognita und wurde schon gar nicht als eigenständige Nation wahrgenommen. Woran lag das?
Man muss in unterschiedliche Richtungen schauen. Also bleiben wir jetzt einfach, weil wir hier beide aus dem deutschsprachigen Raum kommen. In Deutschland, aber auch in Österreich, was in dieser Beziehung eigentlich recht ähnlich ist, war der Blick immer noch weiter nach Osten gerichtet, also auf Russland insgesamt besonders. Die Ukraine wurde jahrelang, wenn sie überhaupt als eigenständige Entität betrachtet wurde, wurde sie vielfach als Russen, die es aber nicht so weit gebracht hätten, angesehen. Das hört sich jetzt ein bisschen vielleicht putzig an, aber ist, wenn Sie sich jetzt die Debatten anhören, immer wieder ein Thema. Also dass der Westen eigentlich die Ukrainer immer als am Rande gelegen gesehen haben, die gegenüber den Großrussen, also dem großen russischen Bruder, nur die zweite Geige gespielt hat. Und wenn Sie sich Ukrainer, dieses Wort einfach auf der Zunge zergehen lassen und vielleicht dann doch eine slawistische Ausbildung haben, Ukrainer heißt ja eigentlich auch am Rande. Es ist eine Mark sozusagen, wie die Mark Brandenburg oder wie die Steiermark. Also es ist nicht im Zentrum, sondern es ist aus der Perspektive des Zentrums eine Peripherie. Und diese Sichtweise, also dass die Ukraine am Rande liegt, ist sehr persistent nach meiner Beobachtung.
Dann kam die Ukraine-Krise, mit der Sie auch Ihren Überblick über die Geschichte der Ukraine beginnen, mit einem Kapitel über die Krise im Land 2014 und deren Vorgeschichte. Die Orangene Revolution 2004 hatte die Ukraine ja schon 10 Jahre vorher so ein bisschen ins Bewusstsein gerückt. Warum ist das damals relativ folgenlos geblieben für die Wahrnehmung im Westen?
Das hat wieder verschiedene Gründe. Also erst einmal war die Orangene Revolution, wie sie genannt wird, bei genauer Hinsicht natürlich auch keine Revolution. Also wenn Sie das im politikwissenschaftlichen Sinne definieren wollen, dann müssen Sie feststellen, also grundlegende Dinge haben sich in der Ukraine eben nicht verändert. Dann kommt natürlich hinzu, dass das russische Narrativ eigentlich ein eingeübtes ist. Also gerade aus der deutschsprachigen Perspektive ist das andere, also das ukrainische, niemals in das Bewusstsein gelangt. Was vergessen wird, und darauf lege ich eigentlich immer einen großen Wert, wenn Sie sich insgesamt den postsowjetischen Raum anschauen, abgesehen von den baltischen Staaten, ist das ukrainische Nationsbildungs- oder der Nation-Building-Prozess eigentlich am weitesten vorangeschritten. Also es hat sich wirklich so etwas wie eine eigenständige, von Russland unabhängige Identität gebildet, und zwar nicht nur bei bestimmten Oberschichten, sondern und gerade jetzt auch, meine ich zu beobachten, eben durch den Krieg, den Angriffskrieg auf die Ukraine, haben sich selbst die Schichten, die im Grunde dem ukrainischen Nation-Building-Prozess vielleicht ein bisschen ablehnend oder indifferent gegenüberstanden, haben sich jetzt wirklich stark ukrainisiert. Also im Grunde haben die Bomben auf die Ukraine, die russischen Bomben auf die Ukraine, eigentlich wirklich dieses ukrainische Gefühl der meisten ukrainischen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen eigentlich erst vollendet. Und das ist ganz unabhängig von der Sprache. Es wird ja oft gesagt, naja, oder auch gerade im deutschsprachigen Raum, die haben ja nicht mal eine eigene Identität, die sind doch viele, sind doch eigentlich halbe Russen.
Weil sie Russisch gesprochen haben.
Weil sie Russisch und viele Russisch gesprochen haben. Aber ich denke, die Ukraine ist ein gutes Beispiel, dass wir da nicht nur einen Sprachnationalismus haben oder beobachten können, sondern dass die ukrainische Identität sich eben nicht nur über die Sprache definiert. Ich nehme gerne ein Beispiel einer meiner, nicht nur meiner Lieblingsschriftsteller, auch sicher einer im Westen am bekanntesten, Andrei Kurkov, ist ein russischsprachiger Ukrainer. Er schreibt seine Bücher auf Russisch und ist trotzdem, wenn Sie so wollen, ein glühender Patriot, und er ist nicht der Einzige. Und ich glaube, das war auch ein großer Fehler, gerade in der ersten Phase nach der Orangenen Revolution, dass die damalige Administration im Grunde ukrainisch sein mit ukrainisch sprechen vermengt haben. Man kann, und wir haben viele Beispiele, schauen Sie sich, naja, Spanien ist jetzt nicht gerade so ein gutes Beispiel, weil wir ja dort eben auch einen großen Konflikt haben.
Vielleicht aber
die Schweiz, Belgien etc. sind Beispiele dafür, dass also Nationalbewusstsein nicht nur an ein bestimmtes Idiom gekoppelt sein muss.
Aber jetzt in diesem Krieg ist es ja tatsächlich so, dass die russische Sprache in der Ukraine schlecht angesehen ist. Also viele, die eigentlich von der Muttersprache her Russisch gesprochen haben, sprechen jetzt Ukrainisch, inklusive des Präsidenten Volodymyr Zelenskys Muttersprache ist auch Russisch.
Richtig, das haben Sie richtig erkannt. Und im Grunde hat das, was Putin eigentlich bewirken wollte, nämlich eine Russifizierung auch der Ukraine, eine auch sprachliche Russifizierung, hat er einfach, diese Regung hat er totgebombt. Es gibt viele Ukrainer und Ukrainerinnen, die jetzt auch das Sprechen der ukrainischen Sprache eben als politisches Statement sehen, um sich eben von Russland abzugrenzen, von der russischen Sprache, von der russischen Kultur. Vieles, was eben auch für viele Ukrainer und Ukrainerinnen lange Zeit eben auch eine Rolle gespielt hat. Und da haben sie natürlich, das kennen wir gerade ja auch im Westen, und Deutschland ist ja auch ein Beispiel dafür, eben einen Sprachnationalismus. Und in vieler Hinsicht hat Putin und seine Unterstützer dem durchaus wohlgesonnenen russischen Projekt eigentlich den größten Schaden zugefügt. Wie groß dieser Schaden ist und wie groß die Ablehnung dann des, auch der russischen Sprache und der russischen Kultur wird, wird sich weisen. Aber ich denke, das wird ziemlich drastisch sein.
Da müssen wir dann auch auf den Unterschied zwischen West- und Ostukraine schauen in diesem Zusammenhang. Wie sieht das denn im Osten aus? Da waren ja doch viele Menschen sehr Richtung Russland orientiert.
Richtig, das hatte natürlich geografische Gründe, es hatte familiäre Gründe, es hatte auch historische Gründe und so weiter und so fort. Während im Westen, also ich sage jetzt nur mal Galizien oder die Gebiete, die eben eigentlich lange Zeit eben unter österreich-ungarischer Herrschaft gestanden haben, bis oder auch polnische Einflüsse, diese gab es immer. Aber jetzt ist eben die Lage eingetreten, und das können wir jeden Tag leider Gottes in den Medien beobachten, dass im Grunde die Gebiete, also die östliche Ukraine oder auch die südöstliche Ukraine, die eigentlich immer stark auch russisch oder, sage ich mal, sowjetisch geprägt war, was Sprache, was Kultur anbelangt, was familiäre Bindung anbelangte, diese wird jetzt besonders hart getroffen durch das Vorgehen des Kremls. Und das ist, ich sage mal ganz vorsichtig, ist nicht unbedingt vertrauensbildend.
Was ist denn mit diesem Wort vom Brudervolk? Wie eng verbunden waren Ukrainer und Russen denn in der Geschichte?
Historisch gab es natürlich immer eine starke Verflechtung. Die ukrainisch-russischen Beziehungen sind übrigens ähnlich auch wie eigentlich lange Zeit über Polen. Das ist bei diesen Debatten immer so ein bisschen jetzt weggerutscht. Haben natürlich eine lange auch gemeinsame Geschichte, ganz klar. Das geht um geografische Nähe, es geht um eine größtenteils gemeinsame auch religiöse Prägung. eben durch die Orthodoxie, da fällt die Westukraine jetzt natürlich wieder so ein bisschen raus und auch Teile der südlichen Ukraine und auch die Krim, dadurch, dass es eben lange Zeit eben auch letztlich ein Teil des Osmanischen Reiches war, beziehungsweise eben das Krimkhanat ja lange Zeit dort ein Player war in dieser Gegend. Und die östlichen Gebiete, die jetzt auch hart umkämpft werden, also Saporischia etc., die hatten schon, ja, Blick auf die Karte genügt, hatten natürlich auch enge Verflechtung familiärer und sonstiger Art.
Dieses Verhältnis zu Polen, das ist ja von durchaus großer Bedeutung. Wie hat sich das denn entwickelt? Polen hat viele ukrainische Flüchtlinge jetzt auch aufgenommen. Welchen Anteil hat Polen denn an der Verwestlichung der Ukraine?
Naja, ich habe immer ein bisschen, wenn wir Verwestlichung jetzt letztlich nur als Himmelsrichtung sehen, habe ich damit keine Probleme. Aber das Problem ist bei den Debatten vielfach, dass Verwestlichung gilt als gut, als modern, als weiterentwickelt, als zivilisiert und der Osten gilt eben als anders, als weniger zivilisiert, als eher barbarisch oder was auch immer. Das ist natürlich eine Denkgewohnheit, die wir in vielen Kontexten haben und nicht nur im Kontext mit Russland oder der Ukraine.
Da sollten wir genauer hinschauen.
Ja, dann fragen Sie doch mal.
Genau, das meine ich. Also ich wollte Sie unterstützen darin, dass wir das uns nicht so einfach machen dürfen, offensichtlich. Das entnehme ich Ihren Worten.
Richtig, richtig. Also immer, ich meine, schauen Sie sich an, dass eines vermutlich bislang das größte Verbrechen der Menschheit, nämlich die Shoah und überhaupt der Zweite Weltkrieg, der von Deutschen entfesselt worden sind, das war, wenn Sie so wollen, ein westliches Projekt. Also insofern ist dieses, der Westen ist zivilisiert und der Osten ist nicht zivilisiert, ist immer so ein bisschen problematisch. Da muss man, Sie haben recht, da muss man immer genauer hinschauen.
Dann schauen wir aber trotzdem jetzt nochmal auf dieses Verhältnis zu Polen.
Ja, sehr gerne. Also Polen war lange Zeit, oder sagen wir mal Polen-Litauen, war lange Zeit in diesen Gebieten, um die es heute ja geht, also die heutige Ukraine, stark von der polnischen Krone, von polnischen Einflüssen geprägt. Und das Verhältnis zwischen Polen und einem sich entwickelnden, langsam, ganz langsam entwickelten Ukrainertum war auch nicht immer konfliktfrei. In der frühen Neuzeit, also ich sage auch jetzt zum Beispiel Chmelnytsky, der Chmelnytsky-Aufstand, ich will das jetzt gar nicht zu weit aufführen, aber ein wirkliches Problem gab es zwischen polnischen und ukrainischen Bewohnern im 20. Jahrhundert nach dem Ersten Weltkrieg, als es in den polnischen Teilen der Ukraine, also im Westen, wenn Sie auf die Karte schauen, gab es bürgerkriegsähnliche Zustände in diesem Gebiet, weil sich ein stark nationalisierter, radikalisierter Teil der ukrainischen Nationalbewegung eben auch auf terroristische Aktionen gegen den polnischen Staat geeinigt hatten. Und das heißt nicht so, dass die einfach so angefangen haben, also auch die Polen, die polnische Pression hat da durchaus einiges dazu beigetragen, das muss man schon sagen, also dass man im Grunde die nach den Friedensverträgen das im Ersten Weltkrieg versprochene Partizipation und politische Partizipationsmöglichkeiten eben nicht eingehalten hat. Und im Grunde waren die Ukrainer, nicht nur die Ukrainer, es gab ja auch andere, ich denke auch hier an die Deutschen, die zum polnischen Staat gelangt waren, da gab es eben auch viele, viele Probleme, die eben auch zu einer Radikalisierung führte. Diese Radikalisierung, ich beschränke mich jetzt natürlich auf die Ukrainer, die in Polen lebten, haben sich zum Teil eben auch terroristischer Mittel bedient und wurden weiter auch vom polnischen Staat, also es gab in dem Sinne keinen Ausgleich, es gab zwar friedliche Lösungsversuche, die aber sind letztendlich gescheitert, unter anderem auch deshalb, weil das Deutsche Reich eben diesen Hebel benutzt hat nach dem Überfall auf Polen, dass man also versucht hat, mit einigem Erfolg die ukrainische Bevölkerung eben zu instrumentalisieren für den ihren Krieg. Das es gab eben auch dort eben terroristische Aktionen. Es gab die sogenannte ukrainische Aufstandsarmee. Es gab einen Schulterschluss mit den Nationalsozialisten. Es gab ohne weiteres, das muss man eben auch sagen, einen auch in der Ukraine oder von den Ukrainern getragenen Antisemitismus.
Ja, auf den würde ich gerne ganz speziell zu sprechen kommen. Für die Entwicklung der Ukraine bedeutsam sind ja natürlich die beiden Weltkriege, auch die Judenvernichtung in der NS-Zeit. Sie schreiben, dass von den 6 Millionen Getöteten jedes vierte Opfer aus den ukrainischen Gebieten stammte. Dieser Antisemitismus, welche Rolle spielt er in der Ukraine und spielt heute noch in der Ukraine? Wie ist es da mit der Aufarbeitung?
Ja, also ich hatte ja, glaube ich, schon erwähnt, den Chmelnitzki-Aufstand beziehungsweise das Wirken von Chmelnitzki und seinen Kosakenbrüdern und ja, keine Schwestern, hauptsächlich Brüder. In der frühen Neuzeit, da gab es schon große, große Pogrome in der Ukraine, also in den ukrainischen Gebieten. Es wird eigentlich im Grunde von der Geschichtswissenschaft mittlerweile schon so als Präludium zu sehen. Aber das ist keine durchgehende Entwicklung. Wir haben beispielsweise, es gibt da mittlerweile einige Untersuchungen drüber, dass es durchaus in der Zwischenkriegszeit einen ukrainisch-jüdischen Schulterschluss gab. Es gibt eine ganze Menge von Ukrainern, die das jüdische Projekt unterstützt haben und auch umgekehrt. Also zu sagen, es gibt so etwas wie einen genetischen Antisemitismus in der Ukraine oder bei den Ukrainern und Ukrainerinnen, das führt zu weit. Das gibt es nicht. Tatsache ist allerdings, es gab einen nicht unerheblichen Teil von Ukrainern, die mit den Nationalsozialisten kollaboriert haben. In der Hoffnung, dass das ukrainische Projekt von den Nationalsozialisten unterstützt werden würde. Das wurde partiell unterstützt, aber natürlich hatten die Deutschen keinerlei Interesse daran, eine staatliche ukrainische Nationalität zu stützen. Also das war eine ganz pragmatische, auf die deutschen Interessen ausgerichtete Kollaboration. Es wird dann immer gerne der Name Bandera genannt, der in großen Teilen der ukrainischen Bevölkerung eben einen Kultstatus hat. Und dem bei dieser Entwicklung, also wie gesagt, jahrelang oder lange Zeit wurde dieses Projekt von den Ukrainern unterstützt. Aber es war letztlich ganz pragmatisch und die Ukrainer wurden dann ja auch Bandera dann und seine Mannen von den Nationalsozialisten zum Teil verhaftet worden sind und dass dieses eben so quasi als Exkulpierung der Zusammenarbeit gilt.
Wie ist das denn heute? Welche Rolle spielt der Antisemitismus heute noch in der Ukraine? Es gibt ja diesen Vorwurf, dass das immer noch sehr virulent sei.
Das ist nicht wahr. Also das kann man einfach so sagen. Natürlich gibt es wie immer und wie überall, in jedem Staat gibt es natürlich eingefleischte Antisemiten, das ist in der Ukraine nicht anders, aber wenn wir uns gerade die letzte Entwicklung anschauen, also Sie haben, glaube ich, schon auf die jüdischen Wurzeln des jetzigen Präsidenten Selenskyj hingewiesen, die er auch nicht verschweigt. Er ist nur ein Beispiel, auch viele andere ukrainische, die sich jetzt in der letzten Zeit in der ukrainischen Sache engagiert haben, sind jüdischer Abstammung. Und das ist natürlich einfach eine für Russen gut verständliche Propaganda-Erzählung, ne? Dass man sagt, das sind alles Faschisten. Also dieser Begriff der Faschiste ist ja im russischen oder schon im sowjetischen Diskurs sehr, sehr stark verbreitet gewesen. Also von einem generischen ukrainischen Antisemitismus ist keinesfalls zu reden. Das muss mit aller Entschiedenheit gesagt werden.
Weil Putin das ja auch zur Legitimation dieses Angriffs auf die Ukraine benutzt hat, ne? Er würde gegen die Faschisten kämpfen.
Ja, das ist schlichtweg Unsinn.
Ja, das müssten wir Herrn Putin sagen. Schauen wir nochmal auf ein anderes prägendes, beziehungsweise eigentlich auf zwei prägende Ereignisse in der Geschichte der Ukraine. Da ist die Hungerkrise Anfang der 30er Jahre, der Holodomor, und dann später die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Fangen wir mit der Hungerkrise an, die liegt weiter zurück. Viele der jüngeren Ukrainer haben sie nicht miterlebt. Wie sehr ist sie dennoch im kollektiven Gedächtnis verankert und welche Folgen hat das?
Das ist ganz, ganz eindeutig eine sehr starke und sehr nachgefragte Erinnerungsressource beim Prozess des ukrainischen Nation Building. Das ist ganz eindeutig, wie Sie gesagt haben. Nun ist es so, dass gerade in der letzten Zeit, ich erinnere mich, ich glaube, der Deutsche Bundestag hat das ja auch jetzt anerkannt, dass der Holodomor eigentlich ein Genozid gewesen sei. Ich bin da ein bisschen zurückhaltender. Auch meine Kolleginnen und Kollegen aus der historischen Branche sozusagen, wir sind uns da nicht einig. Eindeutig ist, dass ungefähr ja zwischen 3 und 5 Millionen Menschen in dieser Zeit umgekommen sind durch Hunger. Unstrittig ist, dass Hunger als Waffe auch politisch genutzt wurde. Aber wenn wir uns jetzt die damalige Sowjetunion in dieser Zeit anschauen, wenn wir feststellen, dass der Hunger keineswegs nur in der Ukraine vorherrschte, sondern auch in großen anderen Teilen, unter anderem auch in stark russisch besiedelten Gebieten. Also zu sagen, das ist eine gegen die Ukrainer und allein gegen die Ukrainer eingesetzte Waffe, entbehrt meines Erachtens einer Grundlage. Was Tatsache ist, wenn wir uns die Betroffenheit von Hungertoten im sowjetischen Vergleich anschauen, sind, also im Verhältnis zur Bevölkerung, sind zum Beispiel die Kasachen viel stärker von der Hungersnot betroffen gewesen. Also relativ zur Bevölkerung sind mehr Kasachen am Hunger gestorben in diesen Anfang der 30er Jahre, als es die Ukrainer waren.
Das war ja eine hausgemachte Krise. Es hätte nicht sein müssen. Stalin hat verschiedene Dinge angeordnet, die diese Hungerkrise eben verursacht haben. Die Aufarbeitung wurde jahrzehntelang unterdrückt, von Russland sowieso, aber auch von anderen Staaten, inklusive Deutschlands. Wie konnte das funktionieren? Millionen Tote und keiner spricht darüber.
Ich möchte noch eine Sache vorher sagen. Also es ist durchaus so, dass dieser Hungergenozid, wie es in der ukrainischen Erzählung oft ist, ist durchaus etwas differenzierter zu erklären. Also ich glaube, aber wie gesagt, da ist die Forschung durchaus noch uneins. Ich glaube, im ersten Schritt ging es Stalin und seinen Mitarbeitern sozusagen, ging es nicht darum, die Ukrainer durch Hunger auszulöschen. Es war in erster Linie ein Krieg gegen die Bauern, ein Hungerkrieg gegen die Bauern, die sich weigerten, so viel für die Städte, die ja auch von Ukrainern bewohnt waren zum Teil, um einen Krieg gegen die Bauern zu machen, die sich eben der Kollektivierung widersetzten. Also, und erst im zweiten Schritt wurde dieses Ganze, wenn Sie so wollen, meiner Meinung nach ukrainisiert. Weil natürlich ein Großteil der Landbevölkerung war ukrainischstämmig, haben ukrainisch gesprochen etc. Aber, und eine andere Sache ist, wenn Sie sich die sowjetische Politik in dieser Zeit der Kollektivierung anschauen, da hatte natürlich, also Kollektivierung, da haben sich viele Ukrainer gegen gewandt, denn sie hatten ja erst nach der Revolution im Grunde eine größere Verfügungsgewalt über ihren Boden erreicht. Und das wollten sie nicht ohne Kampf wieder hergeben.
Aber war es nicht auch ein Kampf gegen die ukrainische Kultur, dass nur noch die sowjetische Kultur übrig bleiben sollte?
Würde ich jetzt so streng nicht sehen. Wenn Sie sehen, müssen sehen, parallel, welche Maßnahmen auf dem kulturellen Sektor geleistet worden sind. Also eine teilweise Ukrainisierung der Schulen, der Ausbildung etc., zumindest noch bis in die 20er Jahre hinein, wurde im Grunde dieses nationale Projekt natürlich in sowjetischer Form, ne, durchaus unterstützt. Als aber der starke Widerstand der ukrainischen Landbevölkerung, die eben natürlich die Mehrheit ausmachte, gegen dieses Projekt der Kollektivierung abzeichnete, hat der Kreml sich einer neuen Politik bedarf. Und da wurde dann Im zweiten Schritt wurde dieser Hunger durchaus als Ressource gegen die ukrainischen Menschen eingesetzt. Also ich würde sagen, nicht von Anfang an war der Hunger als Waffe gegen die Ukrainer geplant, aber im Laufe der Ereignisse wurde es durchaus als probates Mittel gegen ukrainischen Nationalismus, als Waffe gegen antisowjetische Kräfte eingesetzt.
Dieser Holodomor ist eigentlich unaufgearbeitet geblieben, obwohl es Millionen Tote gab. Wie konnte das funktionieren? So viele Tote und keiner hat wirklich darüber gesprochen.
Es gab auch wenig Interesse daran. Und wir hatten ja schon angedeutet, dass eben die Weltöffentlichkeit im Grunde durchaus gesehen hat, was da passiert. Aber wenn Sie sich den Hintergrund angucken, also den weltpolitischen Hintergrund in dieser Zeit, die USA hatten gerade begonnen, eben ihre Politik gegenüber der Sowjetunion zu verändern, nämlich diplomatische Beziehungen aufgenommen und vor allem eben auch Getreide gekauft.
Das Getreide war schon damals ein großer Faktor.
Genau. Das betrifft natürlich die unterschiedlichen Gebiete unterschiedlich. Also es gab Gebiete, die eben große Exporteure waren. Bei manchen Gebieten war das eben nicht so. Aber eben dieses Bild der Kornkammer der Ukraine ist ja etwas, was sich eigentlich schon im Vorfeld des Ersten Weltkrieges abgezeichnet hat. Und in der Tat spielt die Ukraine als sogenannte Kornkammer sowohl in der deutschen und österreichischen Erinnerungskultur als auch jetzt noch eine große Rolle, das stimmt, ja.
Wenn wir auf die Erinnerungen gucken, was das verursacht im kollektiven Gedächtnis, gerade dieser Holodomor, dann muss man doch annehmen, dass da unglaublich viel Wut zurückgeblieben ist auf das sowjetische System.
Die gab es sicher, aber natürlich einfach auch eine... Wissen Sie, wenn so viele Menschen sterben, wird natürlich zum Teil, und das war auch durchaus das Ziel sowjetischer Akteure, dann wird auch Erinnerung ausgelöscht.
Ja. Und die Wut stirbt mit.
Genau, und dann ist dann zum Teil gar niemand gewesen oder nur wenige, die sich überhaupt erinnern konnten. Und ich habe viele Berichte gelesen über, was der Hungertod mit einem macht. Also wie das eigentlich funktioniert, das ist ja kein schnelles Sterben. Das ist ja ein Dahindämmern, ein immer schwächer werden, ein teilweise das Bewusstsein verlieren. Dann gibt es natürlich auch ganz schreckliche Geschichten. Geschichte, sage ich jetzt in Anführungszeichen, nicht, dass sie erfunden sind, eben auch von Kannibalismus etc. Das sind Sachen, das ist eine ganz andere Art zu sterben. Das ist nicht heroisch. Ne? Wir haben ja zum Beispiel dieses Bild von dem Tod auf dem Schlachtfeld, der dann eben heroisiert werden kann, auch von denen, die überlebt haben, von den Nachgeborenen. Dann gibt es Orden, aber es gibt keine Orden für die Leute, die elendig irgendwo in einer Ackerfurche liegen geblieben sind. Das gibt es nicht.
Dann die nächste Katastrophe, Tschernobyl. Was hat das, diese Reaktorkatastrophe in der ukrainischen Gesellschaft angerichtet?
Wenn Sie sich das Ende der Sowjetunion, also in den 80er Jahren, zweite Hälfte anschauen, das ist ja schon der Anfang vom Ende der Sowjetunion, hatte diese Katastrophe, wurde die von politischen Aktivisten in der sogenannten Bewegung der Ruch, Ruch heißt auf Ukrainisch Bewegung einfach, wurde das instrumentalisiert. Das ist ganz klar. Instrumentalisiert meine ich jetzt gar nicht ab. Es wurde benutzt eben auch als Erzählung, um viele Leute zu mobilisieren. Und das hat eigentlich gut geklappt. Aber auch hier muss man natürlich wieder sagen, Tschernobyl oder Tschornobyl, wie ich lieber sage, weil das eben ukrainisch war oder ist Tschernobyl natürlich auch keine exklusiv ukrainische Angelegenheit. Also der Fallout war zum Beispiel in Weißrussland viel, viel, viel größer relativ. Und es waren auch von dieser Katastrophe sowohl die Menschen, die, also ich würde schon eher sagen, es war eine gesamtsowjetische Katastrophe, die aber dann vor allem im ukrainischen Kontext dann eben auch wieder als Mittel oder als Erzählung benutzt wurde, dass es sich im Grunde um eine anti-ukrainische Maßnahme der Russen gehandelt hat. Das lässt sich so natürlich nicht unterschreiben, aber es spielte auf jeden Fall eine Rolle. Gegenwärtig habe ich das Gefühl, dass sowohl Tschernobyl als auch eben der Hunger der 30er Jahre nicht, wird natürlich immer wieder im Grunde als Fortsetzung dieser Verletzung und Vernichtungserfahrung gelesen, aber in den aktuellen Debatten sehe ich sie, zum Beispiel wenn Sie die täglichen Reden von des ukrainischen Präsidenten hören, wird es also nicht so stark, ist mein Eindruck.
Spielt so aber stark. Vielleicht oder zahlt aber vielleicht ein auf diese Wahrnehmung, dass von russischer Seite oft Desinformation kommt, späte Warnungen. Also man geht nicht offen mit den Dingen um.
Nein, das tut man natürlich nicht. Aber grundsätzlich ist festzustellen, man kann diese drei oder diese zwei Ereignisse, über die wir ja schon jetzt gesprochen haben, und natürlich den jetzigen Krieg, kann man einfach als Leidensgeschichte der Ukrainer unter russischer, sowjetischer Herrschaft sehen. Aber der große Unterschied ist, wir haben vom passiven Sterben durch den Hunger gesprochen. Wir haben von einem unsichtbaren Fallout gesprochen. Und was sehen Sie jetzt? Jetzt sehen Sie bittere Entschlossenheit, sich nicht noch einmal der russischen Macht so hinzugeben. Und das ist, also wenn wir vom passiven Sterben reden und den jetzigen Ereignissen, ist ein fundamentaler Unterschied. Es ist keine Passivität mehr, es ist Aktivität, eine große Entschlossenheit. Ein ukrainischer Kollege von mir ist gemeinsam mit seiner Tochter, die unter 20 ist, haben sie sich ausbilden lassen. Der Mann ist jetzt im Krieg, seine Tochter ist hoffentlich wieder irgendwo in der Schule, aber es ist von allen Bevölkerungsschichten eine bittere Entschlossenheit, eine Wut, sich nicht noch einmal von der russischen Macht so drangsalieren zu lassen.
Aber wenn Sie auch sagen, nicht noch einmal, dann merkt man schon, wie viel die Ereignisse der Geschichte da eben bewirkt haben. Putin hat diesen Willen zur Selbstverteidigung offensichtlich komplett unterschätzt. Gucken wir auf die Krim. Welche Rolle hat denn diese Halbinsel für Russland?
Ja, die Krim ist ja immer mein Lieblingsthema, weil ich da lange drüber gearbeitet habe und immer noch drüber arbeite. Die Krim ist natürlich nicht komplett anders, aber sie ist etwas anders. Erstmal haben wir da einen weiteren Faktor, über den wir jetzt kaum geredet haben. Das sind natürlich die Krim-Tataren, die ja in den 1944 eben deportiert worden sind, auch unter unermesslich schrecklichen Bedingungen, deren Rückkehrrecht erst nach dem Ende der Sowjetunion wirklich verbrieft worden ist, was zu großen Spannungen auch mit der dortigen russischen Bevölkerung geführt hat. Das ist das eine. Also der krimtatarische Faktor spielt da in der Geschichte der Krim natürlich eine große Rolle. Eine andere Sache ist, dass russischsprachige Menschen in einem vielfältigen emotionalen Geflecht mit der Krim verbunden sind. Und die Krim ist ja im russischen Kontext, und ich meine, die Krim als solches muss man natürlich auch sehen, ist auch erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts überhaupt Teil der russischen Welt geworden. Bis dahin war es ja eben krimtatarisch und stand eben auch in einem speziellen Treueverhältnis zum Osmanischen Reich. Die Krim wurde dann durch Zuwanderung, Kolonisation etc. im Verlauf des 19. Jahrhunderts zunehmend russischer, russifiziert, sprachlich etc. Und zwar zu diesem Zeitpunkt verließen auch viele, viele Muslime die Halbinsel. Und zwar nicht durch eine direkte Vertreibung, aber durch unter anderem ökonomische und sonstige Pression wurde die Krim allmählich russifiziert. Und viele, das gehört aber auch zu der Geschichte, dass sich viele Krim-Tataren auch freiwillig aus dem russischen Machtbereich heraus geschält haben, weil es einfach zu einem der Säulen des Islams gehört, dass man eben sich möglichst nicht unter einer fremden und das heißt also nicht muslimischen islamischen Herrschaft begibt, sondern das Land verlassen. Das ist, also das war, es war natürlich, wenn Sie so wollen, ist das natürlich auch Zwang. Aber es ist jetzt im Gegensatz zu den Ereignissen, die wir bereits erwähnt haben, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, eine andere Art von Zwang.
Aber da kann sich Putin nicht darauf berufen, dass historisch gesehen die Krim zu Russland gehören würde.
Nein, also man kann sagen, sie wurde seit dem 19. Jahrhundert sukzessive russischer. Ich verwende immer gern den natürlich grammatikalisch nicht ganz und nicht so ganz so schönen Begriff russisch gemacht. Ne? Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Also die dortigen überwiegend slawischen Menschen, die dort ankamen, waren Russen, es waren auch Ukrainer, die aber natürlich unter diesen Bedingungen sich auch sehr schnell russifizierten. Es waren aber auch andere Minderheiten, Bulgaren, Deutsche etc. Möchte ich jetzt eigentlich, ich glaube, also es ist ein Vielvölkergemisch. Aber ganz klar, sie wurde, die Krim wurde im Verlauf des 19. Jahrhunderts slawisch. Das kann man sagen. Ja, und Russisch war natürlich das Idiom, was absolut vorherrschend war.
Wenn wir auf eine mögliche Friedenslösung gucken, wäre dann für Sie auch eine Lösung, bei der die Krim erstmal außen vor bleibt, möglich? Ist das realistischer?
Da fragen Sie mich jetzt wirklich, das ist wirklich heikel. Grundsätzlich würde ich sagen, ich denke, es gab einen Zeitpunkt, also vor dem Krieg, wo man vielleicht sich nicht offen, aber zumindest ukrainischerseits vielleicht mit einem Verlust der Krim abgefunden hätte. Aber sicher nicht im Donbass, also so weit würde niemand gehen. Also wenn es eine friedliche, einvernehmliche Vertragslösung gegeben hätte, die Krim geht wieder an Russland oder kriegt einen unabhängigen Status oder irgendwas in der Richtung, wäre das vielleicht, da bin ich vielleicht zu optimistisch, wäre das vielleicht gegangen, obwohl natürlich Putin schon 2017 das Völkerrecht ganz eindeutig verletzt hat. Die meisten Völkerrechtler folgen dieser meiner Einschätzung. Nicht alle, weil es gibt einfach auch das Gewaltverzichtsgebot. Ne? Also ein Volk, eine Gruppe darf sich nicht gewaltsam solche Gebiete aneignen. Also da ist das Völkerrecht überwiegend dieser Auffassung. Also wenn man sich jetzt mit Gewalt nimmt, hat man eigentlich schon verloren oder hat man den Anspruch eigentlich verwirkt. Dieser Anspruch ist nun verwirkt und wenn Sie sich jetzt die letzten oder immer wieder die Verlautbarungen unter anderem auch von Zelensky anhören, auf die Krim wird jetzt zumindest verbal nicht verzichtet. Ob das vielleicht bei etwaigen Verhandlungen dann ein Faustpfand wäre, vermag ich nicht zu sagen. Aber ich glaube, momentan werden maximale Forderungen auch von der russisch-ukrainischen Seite erhoben und ich finde mit gutem Grund, weil das, was passiert ist, was immer noch passiert, täglich passiert, hat im Grunde ja den Verhandlungsweg eigentlich geschlossen. Ob das dann auch die Menschen, die dann darüber verhandeln werden, das dann auch so sehen, bleibt abzuwarten. Ich bin eine schlechte Prognostikerin, muss ich sagen.
Ja, es ist der Blick in die Glaskugel.
Ja. Also das.
Dann kommen wir doch nochmal zurück auf Kunst und Kultur, Literatur. Dass wir hier so wenig davon kennen, was hat das mit der Geschichte zu tun? Noch unter Gorbatschow, schreiben Sie, wurden ukrainische Kunstschaffende eher unterdrückt.
Ja, weil das Ziel war natürlich primär, also ich, wie gesagt, auch viele ukrainischstämmige Schriftsteller und Schriftstellerinnen oder Kunstschaffende haben sich natürlich auch gerne und mehr oder minder freiwillig oder weil es keine andere Möglichkeit gab, natürlich auch der russischen Sprache oder der russischen Kultur geöffnet. Und das ist ja auch nichts Schlechtes, weil die russische Kultur ist natürlich reich und bedeutsam und alles Mögliche. Aber die Attraktivität der russischen Kultur ist natürlich jetzt radikal zurückgegangen. Und was ich immer feststelle und was mich auch immer so ein bisschen wütend macht, ist, dass man zwar von Tschechow spricht, zu Recht, aber eben im Grunde gehen Sie mal durch die Straße, gehen Sie durch Wien und fragen, welchen ukrainischen Autoren oder eine Autorin kennen Sie.
Da wird niemand Tschechow sagen.
Nee, hoffentlich wird niemand Tschechow sagen. Aber den kennt, ja, vielleicht werden sie Gogol sagen, der zumindest ukrainischstämmig war, auch wenn er eben vielfach eben dieses damals noch nicht kodifizierte Ukrainisch gesprochen hat oder geschrieben hat zumindest. Die ukrainische Kultur, es gibt wunderbare, und jetzt, Gott sei Dank, ich schaue immer wieder auch in den Buchläden hier, also die ukrainische Kultur wird jetzt sehr viel mehr wahrgenommen und rezipiert. Es gibt viele Lesungen, es gibt wunderbare Schriftsteller. Einer hat ja jetzt letztes Jahr den Buchpreis gekriegt, unter anderem Jadan ist ein sehr lesenswerter, großartiger Schriftsteller. Andruchowitsch, Kurkow etc. Aber es lohnt sich auch, eben in die ältere ukrainische Literatur zu gehen, eben Lesja Ukrainka oder auch mal Taras Schewtschenko, der größte Held, literarische Held der ukrainischen Sprache oder der Ukrainer überhaupt. Aber wie gesagt, ich sage immer in meinen Vorlesungen etwas lustig, also wenn ich hier Schewtschenko sage, dann denken Sie an den Fußballer, der ja lange Zeit erfolgreich gekickt hat und nicht an im Grunde ja den ukrainischen Shakespeare, den ukrainischen Goethe.
Fußball ist eben auch ein Stück Kultur geworden.
Unbedingt, unbedingt.
Die Rolle der Frauen ist ja auch sehr interessant immer für den Zustand eines Landes. Wir kennen inzwischen die Frau von Volodymyr Zelensky, Olena, die zum Beispiel auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos aufgetreten ist, noch vor ihrem Mann, und sie war auch vor Ort. Er nur in seinen berühmten Videoschalten. Wir haben die Frau mit dem auffälligen bäuerlichen geflochtenen Haarkranz vor Augen noch, Julia Timoschenko, die 2019 ja noch kandidiert hat für die Präsidentschaft. Welche Rolle haben Frauen in der jüngeren Geschichte gespielt in der Ukraine?
Also meines Erachtens haben sich ukrainische Frauen lange Zeit dem nationalen Projekt untergeordnet. Was heißt, das war bei uns nicht anders, also ich meine, oder zumindest partiell nicht anders. Also dass im Grunde auch die ukrainische Frau, in Anführungszeichen, sich nicht unbedingt in erster Linie, da gibt es einige Untersuchungen von Kollegen von mir, auch hier in Wien, Dietlin Hüchtger zum Beispiel hat darüber gearbeitet, haben sich dem nationalen Projekt eigentlich, dem Vorrang zum Frauenbefreiungsprojekt untergeordnet. Das muss man so sagen. Das ist aber auch, wenn Sie die polnische Nationalbewegung angucken, ist es ähnlich. Und auch beim Deutschsprachigen gibt es durchaus ähnliche, ich kenne mich jetzt nicht bei allen Frauenbewegungen der Zeit so explizit aus, aber ich würde sagen, zum Beispiel die Suffragettenbewegung in England war noch ein bisschen anders geprägt. Da ging es dann schon wirklich eher um Bürgerrechte als Frauenrechte und nicht unbedingt um, weil das nationale Projekt in Großbritannien war natürlich schon ganz anders vorangeschritten.
Aber also auch in der Ukraine würden Sie sagen, es ging eher um die Bürgerrechte für alle und nicht explizit um die Rechte der Frauen.
Würde ich sagen. Und wie gesagt, ich denke, in Polen muss man das ähnlich sehen, ja.
Was hat sich da jetzt durch den Krieg möglicherweise verändert? Können Sie da etwas sehen?
Also Sie sehen schon, also dass es viele Frauen auch in den Streitkräften dienen. Fragen Sie mich bitte jetzt nicht nach einer Zahl, die ist mir nicht präsent, aber ich habe neulich bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es viele Frauen gibt, die sich also, ja,
die zur Waffe greifen. Ne?
Ja. Ja, genau. Und das hat etwas, was auch durchaus Tradition hat. Es gab zum Beispiel weibliche Verbände schon im Ersten Weltkrieg innerhalb der österreich-ungarischen Armee. Da gab es bereits auch eben Frauen, die zur Waffe gegriffen haben, in eigene Uniformen hatten etc. Also den Kampf für die Nation, auch mit Waffengewalt, ist durchaus keine neue Erscheinung, die wir jetzt erst gesehen haben.
Wir haben ja eingangs darüber gesprochen, dass dieser Krieg wie eine Art Katalysator funktioniert für die ukrainische Nationenbildung. Wenn Sie jetzt auf die Geschichte der Ukraine zurückblicken, gerade in Bezug auf die Bildung der Nation, wie zuversichtlich schauen Sie da jetzt in die Zukunft?
Also meiner festen Überzeugung nach hat sich jetzt durch diesen Krieg, durch dieses Morden, durch die Gewalt, die durch Russland in die Ukraine gebracht wurde, hat sich der ukrainische Nationsbildungsprozess jetzt, ist endgültig, hat seinen Durchbruch. Also eine ukrainische Nation wird von vielen Menschen in der Ukraine, die immer noch oder lange Zeit gesehen haben, dass die russische Option vielleicht auch etwas wäre, und zwar nicht unbedingt als russische Option, sondern als sowjetische Option. Diese Möglichkeit ist meines Erachtens auf Generationen verbaut. Sie haben am Anfang unseres Gesprächs schon darauf hingewiesen, dass viele Ukrainer, die bislang Russisch gesprochen haben, jetzt freiwillig auch als Statement eben ins Ukrainische gewechselt haben. Dieser Prozess, es wird der russischen Sprache in der Ukraine immens geschadet haben, was jetzt passiert ist, und es wird das ukrainische Bewusstsein extrem befördern. Russland als Kultur, ich habe neulich ein Interview gemeinsam mit dem ukrainischen Botschafter hier in Wien gehabt, der sehr erzürnt war, also jetzt nicht gegen mich, sondern einfach über die Überlegung, ob die russische Sprache eine Zukunft in der Ukraine haben wird. Und er war sehr empört und meinte, nein, keinesfalls. Also im Grunde ist das Gegenteil von dem eingetreten, was eigentlich intendiert war, was russischerseits intendiert war. Also die viele Menschen, die sich durchaus noch irgendwie als sowjetisch, postsowjetisch, was auch immer verstanden haben, werden jetzt, erst jetzt zu bewussten Ukrainern und Ukrainerinnen.
In Russland wird versucht, das möglichst unter der Decke zu halten, diese ganze Entwicklung. Man spricht ja immer noch nicht von einem Krieg dort gegen die Ukraine. Wie lange, glauben Sie, lässt sich das noch unterdrücken, dass auch in Russland wahrgenommen wird bei der normalen Bevölkerung, was sich da abspielt in der Ukraine?
Also wir haben natürlich bei einem Land wie Russland traditionell eine große Stadt-Land-Differenz, und auf dem platten Land, in den unendlichen Weiten der Tundra, wird das sicher noch ein bisschen anders gesehen. Aber von den Hauptstädten können wir sehen, ich habe gerade heute Morgen in der Zeitung gelesen, zum Beispiel, es gibt mitten in Moskau mittlerweile, wenn jeden Tag Blumen vor das Denkmal für Lesya Ukrainka gelegt. Ne? Und das, obwohl von der Polizei beobachtet, die räumen die Blumen natürlich ganz schnell wieder weg. Also so als stiller Protest für die ukrainische Sache gegen den russischen Krieg. Das sehe ich, das wird hoffentlich zunehmen, obwohl ich persönlich niemandem einen Vorwurf machen will, sich als Held zu benehmen, wenn das das eigene Leben oder das Leben der Familie bedroht. Aber die Zeichen werden immer deutlicher, es gibt Migration, der Versuch, insbesondere der gut ausgebildeten Menschen in den Kaukasus zum Beispiel, nach Zentralasien, wo man noch in einer Sprachgemeinschaft dann irgendwie mehr oder minder sitzt. Also im Grunde, dass viele Russen und Russinnen, und zwar die Russen und Russinnen, die man wahrscheinlich durch Ausbildung, IT-Kenntnisse etc. am meisten braucht und vermissen wird, dass die versuchen, wenn sie die Möglichkeit haben, Russland zu verlassen.
Und das ist ein wirkliches Ausbluten, dann ein Brain Drain.
Ja.
Frau Professor Jobst, ganz herzlichen Dank fürs Neugierigmachen auf die Geschichte der Ukraine, das Land, das gerade eine zentrale Rolle innehat für Europa, auch weil es eben nicht Teil der Europäischen Union ist, noch nicht. Wie die Geschichtsschreibung der Ukraine weitergehen muss, wir werden sehen. Kerstin S. Jobst, ihr Buch Geschichte der Ukraine ist bei Reklam erschienen und wird auch von den Zentralen für politische Bildung vertrieben. In der dritten Auflage ist ein Kapitel hinzugekommen, das auf die Entwicklung in der Ukraine seit 2015 eingeht. Ja, Frau Jobst, ganz, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.